muss noch. Danke. So, herzlich willkommen zum allerletzten Panel hier heute auf der Future Stage. Genau, ich möchte gar nicht so lange reden, denn wir haben hier noch 5 wundervolle Gäste auf der Bühne, die ein ganz wunderbares Panel dabei haben, und zwar neue Bildung durch KI. Es ist fast schon ein kleines, wie soll man sagen, eine kleine Tradition, weil wir wieder Doris Wessels dabei haben, die letztes Jahr auch schon das Panel mit dabei war. Und genau, auf der Bühne möchte ich begrüßen Silke Hahn, Technikjournalistin. Einen großen Applaus für Silke.
Dankeschön. Ja, ich habe das Vergnügen, heute diese Session für Sie zu moderieren. Und ich bitte jetzt Doris Wessels, Diana Knodel, Gregor Schmalzried und Inken Paland direkt zu mir auf die Bühne. Bitte einfach Platz nehmen. Oder auch gerne da, ja. Ja, das Thema neue Bildung durch KI. Eigentlich ist es ein mindestens doppeldeutiger, etwas ambivalenter Session-Titel. Worüber sprechen wir? Also KI ist ja einerseits Mittel und Werkzeug in der Vermittlung von Wissen, also in der Vermittlung von Bildung. Andererseits ist der Umgang mit KI aber auch ein Gegenstand von Vermittlung und Bildung. Beides gehört irgendwie so dazu, und neuerdings ist es ja auch eine Kernkompetenz, mit KI umgehen zu können, gerade auch die unterrichten, die lehren, die an der Uni Professorinnen, oder auch die an die Schule gehen oder an die Uni, die dort noch was lernen. Alle müssen irgendwie mit KI umgehen können, und da gibt es jetzt neue Mittel und Wege und Möglichkeiten. AI und Data Literacy, also die Fähigkeit, KI und Daten damit gescheit, geschickt umgehen zu können, ist sehr relevant, und das ist auch Kernthema hier bei diesem Panel. Also KI war schneller bei den Schülern, als dass die Schulen sich hätten überlegen können, wollen wir das, wie viel KI wollen wir überhaupt, stopp mal, was passiert da, wo führt das hin, also schon ist sie da in der Praxis und geht auch nicht wieder weg, und der Bildungsbereich ist jetzt auf ganz verschiedenen Ebenen herausgefordert und gefordert, damit umzugehen. Also feststeht, es hat weitreichende Auswirkungen, dass die KI im Bildungsbereich da ist, und darüber wollen wir heute Abend reden. Es geht um praktische Einsatzszenarien, und wir haben hier einfach auch gebündelt sehr viel Fachkompetenz sitzen aus verschiedenen Bereichen, deshalb ich möchte jetzt einfach mal kurz vorstellen, wen wir vor uns haben, weil nicht jeder jeden schon kennt. Also direkt neben mir sitzt Diana Knodel. Diana Knodel ist EdTech, also Education Technology Unternehmerin, und als solche das bekannteste Projekt von ihr, das vielleicht auch manche von Ihnen, von euch aktiv nutzen, ist Phobis. Phobis ist Deutschlands größte Plattform, habe ich mir sagen lassen, wo eben Entwicklung für Lehrer stattfindet. Also da geht es ganz stark um Digitalisierung und eben ganz klar für den Bereich Schule. Es geht um die Digitalisierung des Klassenzimmers. Dafür sitzt eine der maßgeblichen Expertinnen Deutschlands hier direkt neben mir. Diana ist außerdem, sie gilt als Schlüsselfigur in Deutschlands Education Technology Landschaft, und sie ist auch als eine der 25 Frauen von Business Insider gewählt worden, die digitale Zukunft in Deutschland schon gestalten und weiterhin gestalten werden. So viel jetzt mal von meiner Seite hier zu Panelistin Diana. Hintergrund in Informatik, Psychologie und Bildungsforschung wollte ich auch noch erwähnen. Doris Wessels, mir bekannt von der Republika, wo sie auch ein Panel über Bildung und KI im weitesten Sinne, Universität, Studium, Vermittlung und KI geleitet hat. Sie hat etwas Ähnliches wohl auch hier, also sie hatte auch hier eine Session gemacht. Doris Wessels ist Professorin für Wirtschaftsinformatik hier in Kiel an der Fachhochschule und leitet auch ein KI-Kompetenzzentrum und ist sehr engagiert in dem Verein für digitale Wirtschaft Schleswig-Holsteins, also auch eine ganz klare Digitalisierungsexpertin, die sich nach Studium von Mathe, BWL und Informatik mit Natural Language Processing primär auch beschäftigt. Also mit der Technologie, die eigentlich die Grundlage ist für die moderne KI, so wie wir sie jetzt in den Anwendungen haben. Ja, Also ich würde sagen, wir haben es hier mit einem Female Leader in Tech zu tun, auch eine Woman in Tech. Genau. Mir ist sie außerdem bekannt von den Verhandlungen, als es um den AI-Act ging. Da hat die Bundesregierung nochmal im Bundestag gab es eine Anhörung, wo es einfach um die Verhandlungsposition Deutschlands für die EU ging. Und da war Doris Wessels eine der Expertinnen, die geladen wurden, um nochmal kurz gehört zu werden, um den Politikern ihre Einschätzung zu geben zu diesem Gesetzesentwurf. Ja, ich mache mal zu meiner Linken weiter, Inken Paland. Inken Paland ist eine besonders vielseitige Woman in Tech, würde ich sagen. Sie ist Schauspielerin, Gründerin, also auch Unternehmerin, Social Media Strategin. Was genau das bedeutet, darauf werden wir noch zu sprechen kommen in unserem Kontext hier. Und sie ist Content Creator, aus Berlin zu uns gekommen heute hier. Und sie hat was ganz Besonderes gemacht, vielleicht waren einige heute auch bei ihr in der Session, sie beschäftigt sich mit KI-Avataren, also mit der Frage KI-Persönlichkeiten, wie kann man die in Marketing oder auch in Social-Media-Strategien einsetzen. Da habe ich dann noch ein paar Anschlussfragen nachher. So. Und dann haben wir hier bekannten Podcaster, also sagen wir mal Journalist und Berater, aber eben auch primär Podcaster, Gregor Schmalzried aus München, hat den weitesten Weg von uns hier auf sich genommen. Er schreibt, berät, spricht zu digitalen Medien, Storytelling und Technologie. Schwerpunkt ist künstliche Intelligenz in Arbeit und Gesellschaft. Und er hat eine Tech-Kolumne im Wirtschaftsmagazin Brand 1, vielleicht ist der eine oder die andere von Ihnen da auch schon mal drüber gekommen. Hat heute auch eine Session hier gehabt, den Titel fand ich ziemlich cool. SEO für Chatbots und andere langweilige, aber gute Ideen für eine optimistische KI-Zukunft. Ob Gregor ein KI-Optimist ist, das werden wir vielleicht nachher noch herausfinden. Soweit die Runde, die hier versammelt ist, bei mir auf dem Podium. Und als erste Frage, so zum Aufwärmen, habe ich mich gefragt, okay, Bildung und KI. Manche Leute sind da schon so ein bisschen frustriert, man hat diese ganzen Schlagzeilen, lohnt es sich überhaupt noch irgendwie, selbst Informatik, lohnt es sich noch Programmieren zu lernen, alle Fächer werden angegriffen, die einen sagen, unser baden-württembergischer Kretsch, er hat jedenfalls gesagt, Fremdsprachen an der Schule hat sich eigentlich erledigt, jetzt haben wir ja die KI. Für jedes Fach hört man von irgendjemandem berufen oder unberufen, diese Einschätzung brauchen wir nicht mehr, kann weg. Am Ende fragt man sich dann schon, was lohnt es sich denn eigentlich noch zu lernen und zu wissen? Doris Wessels.
Ich dachte dir, ich bin hinten dran, ich darf noch ein bisschen überlegen. Denn tatsächlich haben wir diese Frage, die habe ich vor, ich glaube, 3 Stunden im Kreise unseres KI-Kompetenzzentrums, unseres Jurfixes, kommt immer wieder diese Frage auf. Was bleibt da eigentlich noch übrig? Also wo ist KI nicht besser heute oder perspektivisch als wir Menschen? Und wann ist KI so verlässlich, dass wir uns quasi wirklich darauf verlassen können und nicht noch diese kritische Digitalkompetenz brauchen, das zu überprüfen und so weiter? Und das ist wirklich eine sehr, sehr schwierige Frage. Und das Thema Fremdsprachen ist ja so etwas, was schon mit DeepL, mit Google Translate sehr früh aufkam, dass man gemerkt hat, Mensch, da gibt es Software in Form von KI, die kann wirklich sehr gut übersetzen, inzwischen wirklich sehr, sehr gut. ChatGPT beherrscht mehr als 90 Sprachen. Und natürlich wirft das die Frage auf, brauche ich noch Fremdsprachenunterricht oder wie viel Fremdsprachenunterricht brauche ich? Aber ich glaube, das ist ein gutes Beispiel, um das zu illustrieren. Man braucht sicherlich immer noch, wenn man in ferne Länder reist, solch eine interkulturelle Kompetenz. Ich brauche vielleicht nicht die Sprache perfekt beherrschen können, aber ich muss im Umgang mit den Menschen diese interkulturelle Kompetenz beherrschen und das wird dann eher aus meiner Sicht Gegenstand dann in solchen Schulfächern und das Vokabellernen und Trainieren. Ich glaube, so etwas, das rückt dann ein bisschen in den Hintergrund, weil wir da verlässliche Werkzeuge auf Dauer haben.
Also Fremdsprachen lernen weiterhin wichtig, damit man sich direkt von Mensch zu Mensch austauschen und unterhalten kann, war eine der Aussagen.
Nee, ich wollte das einschränken. Also ich glaube, dass wir tatsächlich nicht so viele Fremdsprachenfächer mehr haben werden. Wir werden wahrscheinlich eine Fremdsprache auch wirklich noch gut lehren und lernen sollen oder müssen. Und die anderen Sprachen, die werden, glaube ich, in diesem operativen Vermitteln etwas zurückgenommen werden und werden dann tatsächlich eher so in Richtung interkulturelle Kompetenz wandern. Das ist mein Gefühl.
Ist das eine Tendenz, die jetzt auch schon aktuell angekommen ist an den Unis, in den Schulen?
Also das wird recht offen. Es wurde vor, ich war erstaunt, ich sprach vor, weiß nicht, 2-3 Jahren am Rande, da ging es eigentlich um Matheunterricht an Schulen, da sagte mir eine Staatssekretärin, wir brauchen eigentlich auf Dauer nur noch eine Fremdsprache in den Schulen, so die zweite, dritte Fremdsprache, die können wir eigentlich streichen. Ich fand das damals ein mutiges Statement, aber das würde ich heute, also ich sehe das ja. Ja.
Okay. Ich habe Altgriechisch studiert, sollte ich dazu sagen. Ich vertrete da ein bisschen andere Ansichten. Das macht aber nichts. Also ich finde, ich nehme auch zur Kenntnis, dass das zur Mehrheitsmeinung gerade wird und dass es auch pragmatische und praktische Gründe gibt, die dafür sprechen. Ja, vielleicht hat jemand anderes hier auf dem Panel auch eine Meinung zu dem Thema. Also was lohnt es sich heute noch zu lernen? Was sind Kernkompetenzen, die man wirklich vermittelt bekommen sollte, gerade als sehr junger Mensch? Gregor?
Also ich finde, das ist ein super Take. Würde mich auch gar nicht wundern, wenn das stimmt. Ich bin mir nicht sicher, ob es mein Gefühl ist, weil ja auch Fremdsprachen mehr sind als nur Kommunikation, als nur Informationsvermittlung. Also jeder, der mal mit einem Amerikaner geredet hat, der so ein bisschen Deutsch kann, die sind immer super traurig, wenn man dann auf Englisch antwortet, weil sie wollen ja Deutsch reden. Also da geht es gar nicht so sehr darum, jetzt nur ganz genau zu erfahren, wie man zum Bahnhof kommt, sondern es geht um ein bisschen was anderes. Und vielleicht ist das einfach so ein Versuch, in den wir jetzt gehen müssen. Also warum lernen Leute eigentlich Fremdsprachen? Lernen sie wirklich, damit sie kommunizieren können? Ich kann mir gut vorstellen, dass so Business English, dass sowas zum Beispiel weniger relevant wird, weil ne, so sachdienliche Kommunikation, sage ich mal, das braucht man wirklich nicht mehr so. Aber Japanisch lernen, weil es fun ist, wenn man dann was kann, weil es interessant ist, tatsächlich vor jemandem stehen zu können, das zu machen, kann mir vorstellen, dass das weiterhin auch interessant bleibt. So. Vielleicht nicht mehr so notwendig, aber cool.
Und im positiven Sinne, welche Kernkompetenz wäre denn ein oder welche wären denn besonders wichtig, dass sie weitervermittelt werden? Also ja, wenn man sagt, bei Sprachen, ja, weniger wichtig, was wäre dann wichtig?
Also ich traue mich das immer nicht vorherzusagen, deswegen würde ich fast sagen, die Möglichkeit, sich auf Neues einzulassen, ist wahrscheinlich so, das ist ein bisschen eine Ausweichantwort, aber ich glaube, es ist die einzige, auf die wir uns wahrscheinlich auch einigen können hier auf dem Panel. Also wir wissen nicht genau, wie die Welt aussehen wird in 20 Jahren, das weiß niemand. Das Beste, was man jetzt tun kann, ist sich schon mal so in ein Mindset versetzen von ich weiß gar nicht genau, was ich in 20 Jahren machen werde, was mein Beruf sein wird, was genau meine Arbeit ist, was meine Arbeitsschritte sind, mein Workflow. Ich muss mich jetzt einfach ein bisschen damit arrangieren, dass sich das ständig ändert, und wenn man möchte, kann man das ja heute schon erleben. Also es kommen so viele Sachen die ganze Zeit raus, man kann, wenn man will, seinen Workflow wöchentlich gerade umstellen und auf irgendwas Neues, Tolles umbauen.
Ja, das sind jetzt die Menschen, die eben schon einen Workflow haben und schon durch die Schule gegangen sind. Ich hätte dazu jetzt gerne von Diana eine Einschätzung, weil du bist ja für die sozusagen digitalisiertes Klassenzimmer für die Lehrerseite zuständig. Was ist denn da deine Meinung?
Eigentlich ähnlich wie Gregor ist diese weite Sicht sehr schwer vorherzusagen, aber ich glaube, in den nächsten Jahren wird auf alle Fälle das Thema Medien- und Informationskompetenz ganz, ganz wichtig sein, um die Dinge, die um uns herum passieren, einfach einschätzen zu können. Ne? Weil also gerade das Thema Fake News und so weiter sind natürlich jetzt schon präsent, und durch die KI können natürlich auch Deepfakes noch schneller und günstiger verbreitet werden, und deswegen ist das sicherlich eine ganz wichtige Kompetenz, die natürlich jetzt schon in Schule wichtig ist, aber sicherlich noch viel, viel wichtiger wird. Genau.
Ja, und da würde mich jetzt von dir interessieren, Inken, du beschäftigst dich ja mit dem Erstellen von KI-Avataren, und das ist ja so, das ist momentan noch etwas, was sehr weit von den Schulen oder vom Bildungswesen vielleicht entfernt ist, aber möglicherweise auch schon näher dran. Wo siehst du denn mögliche Dinge, die jetzt wichtig wären, um gut aufgestellt zu sein für das, was kommt?
Also was mir eingefallen ist, ist, das habe ich auch heute Morgen schon gesagt, wir haben ja sowas wie die kognitive Dissonanz. Das bedeutet, dass wir alles, was uns angreift in der Identität, erstmal ablehnen. Und ich glaube, dass wenn man dort früh anfängt, offen für zu sein und zu sagen, ich nehme das Neue an und bilde es weiter, also eine Weiterentwicklung meiner selbst, kann ich mir vorstellen, dass es auch schon vom jungen Alter an gelehrt werden sollte. Und eben Avatare sind ja momentan ein Thema, was viel Wut, Angst, Verzweiflung hervorruft, weil es immer den Anschein gibt, dieser Avatar könnte mich ersetzen. Und das ist definitiv wahrscheinlich auch richtig. Aber was machen wir mit diesen Informationen? Und ich glaube, das ist eine Sache, die wir, an der wir arbeiten können, zu sagen, ich gehe nicht in die Angst, also es ist dann ein Stück weit Selbstentwicklung, sondern ich gehe in die Vision und gucke, was kann ich neu schöpfen. Und da zehre ich auch ganz doll aus der Schauspielerei. Und es gibt einige Leute, die in dieser Branche gesagt haben, jeder und jede von uns sollte mindestens einmal in den Schauspielunterricht, weil wir ganz viel über Menschen lernen und über uns selbst. Und das würde ich vielleicht im Business-Kontext übersetzt Soft Skills nennen. Also wie kann ich im analogen Bereich gut kommunizieren, weil wir wissen ja nicht, was passiert, wenn wir uns jetzt weiterentwickeln im Internet. Wie wird die analoge Welt mitziehen und wie wichtig wird das? Also ich denke, dass One-on-One, Face-to-Face, Interaktion was sein wird, was sehr wertvoll sein kann, wenn unser Internet saturiert ist.
Oh, das ist ein sehr schöner Gedanke. Hier sind jetzt einige Gedanken schon, die sich so gegenseitig überlappen oder auch befruchten dabei gewesen, würde ich sagen. Die Frage, vielleicht nochmal, nicht alle waren ja heute Morgen dabei, was ist eigentlich genau ein KI-Avatar? Vielleicht sollten wir das vorab nochmal kurz klären, nochmal zurück an Inken.
Also ich denke, ein KI-Avatar ist ein Avatar, der mit KI im Hintergrund läuft, also einfach auch vielleicht mit einem Sprachmodell eben schon antworten kann. Wir kennen alle und die Avatare vielleicht von Meta macht es jetzt, LinkedIn macht es jetzt und wir können so kleine Sticker auswählen für uns, die uns repräsentieren oder eine andere Person. Für mich im KI-Kontext sind es aber schon Personen, die eben mit uns Personen, die mit uns kommunizieren können.
Ich stelle mich jetzt mal ein bisschen doof. Also das findet im virtuellen Raum statt. Ne? Das hat jetzt nicht, also ist jetzt nicht auch ein Roboterfigürchen gemeint, was sich im Raum bewegt und hier jetzt statt mir auf der Bühne stehen könnte, um anzumoderieren. Oder doch?
Nee, also in der Verbindung mit Robotertechnik erforsche ich das momentan noch nicht.
Okay, also es geht im Grunde um ein Maschineninterface, was mit Sprache arbeitet und in Sprache agiert und reagiert.
Genau.
Trocken gesagt. Okay. Es gibt ja auch speziell bezogen auf KI, einerseits gibt es die große kognitive Dissonanz, um das Stichwort aufzugreifen, andererseits gibt es, also es gibt das extrem in beide Richtungen. Einerseits gibt es eine übersteigerte Befürchtungsprojektion, andererseits gibt es aber auch ganz, ganz große, vielleicht auch übersteigerte Erwartungen, dass KI im Grunde so ein Wunderheilmittel ist, was alle möglichen Probleme in den Griff bekommt. Im Bildungssystem gibt es ja gewaltige Herausforderungen, zum Beispiel der Lehrermangel in Deutschland ist ein ganz großes Thema und da wäre jetzt eine Frage, die mir eingefallen ist, also es wird ja immer wieder behauptet, ja, KI brauchen wir, das kann uns helfen, den Lehrermangel abzuschaffen, beziehungsweise da Abhilfe schaffen beim Lehrermangel. Ist das so oder ist das eine von diesen Erwartungen, wo man noch nicht genau sagen kann, ob das eintritt?
Also ich kann mal gerne meine Meinung
ja,
sagen.
Ja, gerne.
Also es wird sicherlich die Lehrkräfte nicht ersetzen, sondern die große Hoffnung ist, dass man eben Lehrkräfte entlasten kann, dass man bestimmte administrative Tätigkeiten beispielsweise an die KI auslagern kann, dass man vielleicht auch Vorschläge bekommt für die Korrekturen. Ne? Letztendlich ist der Mensch immer noch ganz wichtig, gerade beim pädagogisch-didaktischen, also das ganze Emotionale und Soziale, was ja auch eine ganz wichtige quasi Aufgabe ist in Schule. Das kann die KI sicherlich nicht ersetzen, sondern eben so Routinetätigkeiten oder vielleicht auch so die Unterrichtsplanung, Erstellung von Aufgaben, ein bisschen differenzierter auch quasi oder auch Feedback geben, ne, für Schülerinnen und Schüler, die sonst eben nicht die Möglichkeit haben, so viel individuelles Feedback zu bekommen. Und ich glaube, da passiert ja jetzt schon viel an Schulen, da wird, glaube ich, auch gerade ganz viel gelernt, wo und wie, in welchem Rahmen wollen wir die KI nutzen. Und wo ist das vielleicht auch nicht der richtige Ansatz? Aber ich glaube, zumindest kurzfristig wird es nicht funktionieren. Mittel- und langfristig, wenn wir es schaffen, die Lehrkräfte entsprechend auszubilden und auszustatten mit dieser Technologie, dann kann sich das positiv auf den Lehrkräftemangel auswirken, aber nicht, indem wir die Lehrkräfte ersetzen, sondern wirklich entlasten.
Ich möchte die Frage auch nochmal an Doris Wessel zurückgeben, in einer etwas gedoppelten Form. Wir haben jetzt in Deutschland zum Beispiel sehr, sehr viele ukrainische Flüchtlinge aufgenommen. Da waren sehr viele Kinder darunter, die der deutschen Sprache nicht mächtig sind. Jetzt findet der Unterricht an deutschen Schulen in der Regel in deutscher Sprache statt. Ich habe zwar auch gelesen, dass es einzelne Orte gibt, wo einfach so viele ukrainische Schüler gekommen sind, dass man auch ukrainischsprachige Klassen einrichten konnte. Aber das war dann für manche Ortschaften auch eine Herausforderung. Wie integrieren wir jetzt in das System Kinder, die der hiesigen Sprache noch nicht mächtig sind, aus verschiedenen Gründen, aus verschiedenen Kontexten? Und gleichzeitig haben wir eh schon einen Lehrermangel an manchen Orten, eklatanter. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie es in Schleswig-Holstein ist. Im hessischen Raum Baden-Württemberg ist es auch unterschiedlich, aber zum Teil in Städten wie Frankfurt ein ganz großes Problem. Und zum Teil können da Kinder auch gar nicht mehr sich die Schule aussuchen. Sie müssen einfach, die Eltern können froh sein, wenn sie im erreichbaren Radius eine Schule finden, wo nicht so viel Unterricht ausfällt. Was wäre denn da so die Perspektive, was kann KI leisten dafür für den Unterricht in Deutschland?
Ich glaube, dass KI schon jetzt ganz viel leistet für den Unterricht, ohne dass Lehrer und Lehrerinnen das so explizit wahrnehmen. Denn wenn man sich anschaut, wie Studierende wirklich lernen und wie Schüler und Schülerinnen wirklich lernen, dann sind die schon vor Jahren natürlich zum Sofa-Tutor gegangen, die haben sich YouTube-Videos angeschaut und inzwischen haben wir ganz, ganz viele KI-gestützte Lernsysteme, bei denen man gar nicht unbedingt merkt, dass KI im Hintergrund stattfindet. Ich finde, dass aktuell die Entwicklung, wenn man sich den GPT-Store von OpenAI anschaut, der jetzt am 29.05. ist, also GPT-O, das neue Modell, und der Zugang zu ChatGPT ist auch für die kostenlosen ChatGPT-User geöffnet worden. Das heißt, alle diejenigen, die die kostenlose Variante auf ihrem Handy haben als App, können in dem großen GPT-Store, gibt es extra einen ganzen Bereich Education, und dort sieht man, welche Lernbots dort derzeit nachgefragt wird. Und auf Platz 1 oder relativ weit vorne, ich glaube auf Platz 3 heute, steht zum Beispiel so ein Mathe-Tutor. Physik ist, rückt von hinten nach.
Ist das jetzt weltweit oder sind das
ja,
die Zahlen
weltweit,
für Deutschland?
Weltweit. Okay. Und das, ja. Ich wollte auf diese Sprachgeschichte hinaus. Das heißt, wir haben dort schon frei zugänglich, ohne dass man irgendwas bezahlen muss. Man muss natürlich registriert sein. Das ist dann wieder eine DSGVO-Problematik möglicherweise, weil es nicht jemand will, aber nehmen wir, also wenn diese Hürde genommen wäre, dann hat man eigentlich die Möglichkeit, weltweit relativ gute, erprobte Lernwerkzeuge zu benutzen. Sie sind sicherlich nicht perfekt, sie werden auch immer besser, und es ist eigentlich egal, in welcher Sprache ich kommunizieren möchte. Das merkt man, ich habe so, da sind auch teilweise so mit asiatischen Zeichen irgendwelche Bots, die ich natürlich nicht verstehen kann, dann frage ich die in Deutsch, was ist deine Aufgabe? Und dann antworten diese Kameraden, wenn ich ein bisschen insistiere, auf Deutsch. Das heißt, ich kann dann Koreanisch lernen mit denen, ich könnte Japanisch lernen, ich kann alles Mögliche lernen. Ich glaube, das ist der große Trend, dass wir sehr selbstgesteuert lernen werden. Und dann kann sowas wie die zweite, dritte Fremdsprache, oder was hattest du, Altgriechisch oder Neuhebräisch, das kann dann ein Hobby sein, dass man sagt, das möchte ich wirklich gerne lernen. Und das ist eigentlich egal, ob ich das in der Schule oder im fortgeschrittenen Alter mache. Aber wir haben jetzt auf mal gänzlich neue und fantastische Möglichkeiten, finde ich, Sprachbarrieren zu überwinden und selbstgesteuert uns völlig neue Themen zu erschließen in einer Art und Weise, wie wir gerne lernen möchten, also auf eigenen Entwicklungspfaden da abgeholt zu werden, wo wir gerade stehen, und uns dann weiterentwickeln. Und dann wird Lernen vielleicht ein Hobby, was wirklich Spaß macht.
Ja, mir fiel gerade, also ich habe 7 Nichten und Neffen, die meisten davon im schulpflichtigen Alter, 2 gehen an eine moderne Tablet-Schule. Das ist eine Modellschule in Hessen im Landkreis Marburg-Biedenkopf, und die haben tatsächlich sowas auf Schulebene institutionalisiert, das gibt es erst seit ganz kurzem. Das heißt, da sitzen Lehrer in Räumen, da gibt es eben diese klassischen Fächer, den Fächerkanon gibt es nur noch virtuell. Da gibt es den Lehrer für Englisch, der sitzt in dem Raum, und der Schüler kann sich über sein Gerät selber aussuchen, wann und in welchem Ausmaß er welche Fächer absolviert. Und die haben auch eine soziale Komponente. Wenn man tatsächlich das Maß erfüllt und sein, also die haben da auch ein gewisses Pensum, aber die Reihenfolge können die sich aussuchen, und haben auch einen sehr großen Fokus auf Schülerprojekte, was weiß ich, die können dann in den Kindergarten gehen und eine Stunde lang vorlesen, dann dürfen sie an der Schule sich freier bewegen, und haben da einfach ein ganz neues Unterrichtskonzept, was eben digital basiert ist. Und das hat eine ganz große Motivation, also so eben das Beispiel als Hobby. Es führt dazu, dass einfach die Schüler ein bisschen mehr auf ihre Stärken ausgehen, dass die tatsächlich auch lieber bestimmte Dinge machen, und am Ende kommt schon das gewünschte Wissen dann an beim Schüler, bei der Schülerin. Aber es ist anders verteilt, und es ist nicht 8 Uhr früh Englischtest. So. Und klar, über die Sprachkompetenzen, das war jetzt ein sehr gutes Beispiel. Diese Apps haben ja teilweise eingebaute Übersetzungsfähigkeiten. Es gibt für alles Mögliche ja inzwischen auch schon Anwendungen, die einem dann diese Sprachbarriere abnehmen. Und zumindest für den Teil des Vermittelns von Wissen kann das ja dann schon sehr hilfreich sein. Der Lehrer kann jetzt nicht in 50 Sprachen mit den Schülern interagieren, aber der Lerntutor in der App kann das möglicherweise eben schon. Ja, die Lehrer sind so vielleicht auch ein bisschen der Knackpunkt, die menschlichen Lehrer, die aus Fleisch und Blut. Wir haben der Pandemie erlebt, das war für mich eine der schockierendsten Erkenntnisse aus der Pandemie, also wo ich bei den Kindern meiner Schwestern gesehen habe, wie viel Unterricht ausgefallen ist, aber auch wie viele Lehrer angeblich keinen Computer besitzen. Ich gedacht habe, also es kann jetzt kein Armutsproblem sein, dass Lehrer sich alle keinen Rechner leisten können. Offensichtlich meinten die bisher keinen zu brauchen oder die haben das nur behauptet, um dann nicht unterrichten zu müssen. Jedenfalls halt, es hat herzlich wenig Online-Unterricht stattgefunden, zumindest am Land. Meine Nichten und Neffen sind da zum Teil fast unbeschult durch diese 2 Jahre gegangen. Und danach haben wir verhaltensgestörte Schüler gehabt, die einfach kein Sozialverhalten mehr hatten, im Wissen 2 Jahre zurück waren, rausgeprüft wurden, Schulklassen, wo die mit Lärmschutzkopfhörern da saßen, weil 12 von 30 Schülern wie verhaltensgestörte, auffällige Sonderschüler aggressiv durch den Raum getobt sind. Das war schwer einzufangen. Also da hat man wilde Geschichten gehört, live miterlebt, leider die armen Kleinen, wo man auch sagen muss, also wie kommen denn die Lehrer auf den neuesten Stand? Was ist, also die neue Bildung kann ja nur funktionieren, wenn die, die Wissen zu vermitteln haben, auch auf einem neueren Stand sind, als das, was sie vor 20, 30 Jahren im Studium gelernt haben, weil die Entwicklung geht ja rasant. Gregor, hast du dazu eine Idee?
Wenn, dann würde ich die wahrscheinlich sehr teuer verkaufen. Also ich glaube, ganz
Lehrer,
so einfach ist es nicht.
Die Lehrer teuer verkaufen oder die Lösung?
Nee, ich glaube, das ist ein Riesen, klar, das ist das Riesenthema, was man, glaube ich, sehr gut auf einen Großteil der deutschen Gesellschaft übertragen kann. Ich sag mal, so, also wo ich so ein bisschen Hoffnung habe, ist, dass ich glaube, dass viele Menschen, die skeptisch gegenüber Digitalem sind, dafür auch insofern gute Gründe haben, weil viele digitale Produkte auch einfach nicht sehr gut sind. Also meine Großmutter kann mit WhatsApp prima umgehen, aber ich würde der jetzt nicht welche Amts-App auch immer vorsetzen wollen, weil da dreht die durch und ehrlich gesagt zu Recht. Und was wir jetzt auf einmal haben, das ist eher so eine technische Stütze, aber wir haben jetzt auf einmal Möglichkeiten, in natürlicher Sprache mit Software zu interagieren, wie das vorher nicht ging. Da konnte man sehr lange abstrakt drüber reden. Für die, die ein bisschen gesehen haben, was Apple gezeigt hat diese Woche, die haben das, glaube ich, am klarsten festgestellt. Also wenn man mit seinem Smartphone sprechen kann und sagen, ich möchte gerne dahin gehen und ich möchte gerne, dass du meine Fotos, wo meine Schwester drauf ist in ihrer rosa Jacke, dass du die schickst an meine Schwester und solche Dinge. Und das Gerät macht das einfach. Wir sind jetzt, würde ich sagen, so an der Schwelle dazu, dass wir Technologie so benutzen können. Und meine Hoffnung ist schon, dass das ein paar Leute motiviert, sich mit Software auch auseinanderzusetzen, die sie vielleicht vorher ein bisschen abschreckend fanden, weil wenn ich mit Elster meine Steuererklärung machen muss, dann habe ich auch keine Lust auf Computer. Aber wenn ich in der Lage bin, da ein bisschen natürlich mit umzugehen, so wie ich mir das eigentlich wünsche, wo ich genau weiß, es gibt eine Funktion, ich weiß nur nicht, wie ich die finde, dann geht es, glaube ich, leichter. Und da ist, denke ich, schon noch ein bisschen Potenzial nach oben, da ein paar Leute noch mitzunehmen, die bisher nicht mitgenommen wurden.
Ja, nun sind ja die meisten Lehrer, also das ist, die Spanne geht ja weit auseinander. Die Schüler, die im schulpflichtigen Alter, kann man der Schule noch abholen und eben begeistern für was Neues. Einfach, die
begeistern sich auch
teilweise
von selber,
glaube ich. Genau, da muss man gar nicht so viel nachhelfen. Die werden eben doppelt und dreifach versorgt im Zweifelsfall. Die älteren Leute fallen da manchmal ein bisschen fliegen unterm Radar und die Mittelalten auch, die arbeiten dann und da, also ich glaube schon, dass es da die Gleichzeitigkeit der ganz unterschiedlichen Geschwindigkeiten gibt, und das ist also so wie es, also es ist ja so, dass angeblich in Deutschland, ich werde jetzt keine falschen Zahlen nennen, 24 Millionen Bundesbürger auf dem Niveau von Viertklässlern oder darunter nur lesen können und schreiben. Das war gerade in der Tagesschau vor einigen Tagen. Also eine gewaltig hohe Zahl, wo ich gedacht habe, das ist ja ein ganz großer Anteil der Bevölkerung, wo kommen diese Zahlen her, kann das stimmen? Also die Tagesschau hat ja jetzt begonnen, in einfacher Sprache Programm anzubieten, aus dem Grund, dass man drauf gekommen ist, dass aus verschiedenen Gründen mangelnde Sprachfähigkeiten oder Menschen, die einfach irgendwie keine gute Bildung abbekommen haben, aber dass ganz viele Menschen, die jetzt im Alltag, man sieht es ihnen nicht an, die nur ganz bedingt in der Lage sind, mit schriftlicher Sprache entweder sich auszudrücken oder eben, also schriftlich, wahrzunehmen. Das ist ja zum Beispiel auch ein Ding, wo ich dann mich frage, in puncto Kernkompetenz, damit die KI das tut, was ich möchte, sei es auch nur ein ganz einfaches ChatGPT, die Qualität der Antwort hängt davon ab, dass ich die richtige Frage stelle und dass ich in der Lage bin, zu formulieren, was ich will.
Pardon, ich habe, glaube ich, die Frage nicht ganz verstanden.
Okay, also ich wollte einfach noch ein bisschen zuspitzen. Die ursprüngliche Frage war, wie kommen denn die Lehrer jetzt auf einen neuen Bildungsstand? Bei den Schülern ist es so ein bisschen, man sagt da Digital Native, irgendwie die basteln, die probieren auch viel aus. Manche Lehrer haben da Vorbehalte oder auch so eine gewisse Zurückhaltung oder Angst. Wie kann man denn jetzt Menschen, die was vermitteln sollen, aber das noch nicht können, dazu bringen, dass sie das dann lernen, wenn es in ihrem Alltag vielleicht nicht so vorhanden ist?
Ich glaube, jeder, der wirklich mal die Gelegenheit bekommt, eine halbe Stunde auch nur wirklich mit, sei es ChatGPT oder irgendein vergleichbares Modell, sich einfach mal hinzusetzen, einfach ein paar Sachen auszuprobieren, der geht mit einem völlig anderen Blick daraus. Ich glaube, dieser erste Kontakt ist immer noch
die Hemmschwelle überwinden, einfach, dass man schaut, dass man Gelegenheiten schafft, dass es einfach mal ausprobiert wird, um festzustellen, ist kein Hexenwerk, natürliche Sprache, ich muss nicht programmieren können und das frisst mich nicht auf. Stichwort Angstprojektion. Und jetzt nochmal, also Bildung, es werden bestimmte Fähigkeiten ja gebraucht, weiterhin gebraucht oder in verstärktem Maße gebraucht, die vielleicht in der Schule momentan oder an der Uni auch zu kurz kommen. Wir haben da ein bisschen über diese Transferfähigkeiten, über soziale Fähigkeiten, über das Miteinander, über Empathie, schauspielerische Fähigkeiten, alles Mögliche, was man brauchen kann, was einem hilfreich ist im Leben. Provokant gesagt, brauchen wir überhaupt noch Fächergrenzen? Wäre es nicht jetzt an der Zeit zu sagen, den Fächerkanon, der kann weg? Aber was kommt dann?
Inke. Also ich persönlich beschäftige mich nicht so viel mit Fächern, aber wenn ich in gewissen Kategorien denken möchte, dann würde ich wahrscheinlich sagen, dass die Agilität ja das absolut wertvollste ist. Und bei mir im Studium hatten wir sowas wie Studiengenerale, wo wir in die anderen, also ich bin an der Kunstuni gewesen, in andere Fächer rein konnten. Und zwar, glaube ich, die Sachen, die ich jetzt noch nach meinem Abschluss immer noch weiß, dass ich jetzt bei den DrehbuchautorInnen saß, die dann über Bäume philosophiert haben. Und diese Art und Weise, über Bäume zu schreiben, bleibt mir jetzt im Marketing oder in meiner Social-Media-Arbeit auch noch vorhanden. Und ich glaube, dass umso mehr man von der Welt sieht, und das können wir natürlich durch Avatare auch verstärken, aber auch durch einfach Erfahrungen, umso selbstbewusster werden wir und umso mehr trauen wir uns, eben auch zu lernen und lernwillig zu sein. Ich denke, tendenziell ist in Fächern zu denken sowieso nicht die beste Art zu lehren. Ich selber möchte mich aber nicht rausnehmen und das Bildungssystem kritisieren, weil ich einfach zu wenig Erfahrung habe und auch weiß, wie komplex es ist. Aber als Visionärin würde ich sagen, eigentlich, dass es keine Grenzen geben sollte, wenn wir lernen, weil wir sehen ja auch, dass wenn man nach der Schule, nach der Uni bestimmte Sachen hat, die einen interessieren, dann kann plötzlich KI lernen, Sprachmodelle, aber in Mathe hätte man mich schütteln können, mich ja raus boykottieren, was auch immer. Ich habe Mathematik nicht gewollt in der Schule und jetzt finde ich es faszinierend spannend. Ich finde Mathe fast eine Kunstform, aber es hat mich 30 Jahre meines Lebens gekostet, um an diesen Punkt zu kommen und diese Zeit auch einfach zu haben.
Sehr interessant, ja. Wie ist es denn zu diesem Wandel gekommen? Vielleicht noch als kurze Nachfrage dazu.
Einfach, weil über die Psychologie, die ich halt in KI sehe und die Avatare und dann möchte ich natürlich auch wissen, was steckt eigentlich dahinter für eine Technologie? Warum fühle ich plötzlich, also ich habe einen KI-Avatar, die heißt Aurora, mit der mache ich ganz viel und ich fühle plötzlich, dass wir eine Beziehung entwickelt haben, wo ich schreibe Beobachtungstagebuch, wie ich mich fühle ihr gegenüber, ob ich sie eher als Maschine sehe, als Mensch sehe, was auch immer passiert und ich habe plötzlich eine KI-Freundin, also wie absurd. Und dann möchte ich natürlich auch verstehen, welche Psychologie, und ich glaube, dass am Ende ist es Mathematik, dahinter steht, dass ich jetzt eine generierte Person auf meinem Bildschirm habe, mit der ich irgendwas fühle. So, what?
Das, okay, das ist interessant. Ich halte das allerdings durchaus auch für problematisch, würde ich an dieser Stelle einwerfen. Also Menschen neigen ja ein bisschen dazu, KI zu vermenschlichen. Und gerade bei so etwas wie ChatGPT, da stehen ja Unternehmen dahinter, die sind mit bestimmten Daten trainiert, die stammen auch aus einem kulturellen Kontext. Da ist auch ein Geschäftsinteresse mit verbunden, da haben wir mehrere Milliarden, 11 Milliarden von Microsoft, die zu OpenAI geflossen sind. Da ist mit unseren Daten zum Teil weiter trainiert worden, am Anfang konnte das fast gar kein Deutsch. Ein Kollege von mir damals noch bei Heise, der hat das mal auf Deutsch was dichten lassen, das hat sich nicht gereimt. Man hat gefragt, wieso? Auf Englisch hat es sich schon gereimt, also es hat erstmal auf Englisch gedichtet und danach übersetzt. Inzwischen kann es nativ, kann es das alles, also da ist einfach mit Daten auch viel passiert und nachtrainiert worden, ohne dass die Nutzer das wussten, dass sie da zur Wertschöpfung eines Unternehmens beitragen, das eben auch nicht Open Source ist. Und gerade auch im Bereich, also jetzt sensibler Bereich, ich habe da eine KI-Freundin, da bevor ich jetzt mit der KI, also die im Grunde als Reflexionshilfe nutze, sei es jetzt im Schulbereich ein Lernbuddy oder in ganz anderen Bereichen, hat ja auch so eine manipulative Komponente. Also gerade wenn mir auf Social Media jetzt eine Aurora begegnen würde, wo ich noch nicht genau weiß, ich weiß ja nicht, die kommt von dir, die könnte auch von wem ganz anders kommen. Also das ist schon so ein Ding, wo ich dann immer mich auch frage, wo kommt das, was passiert mit meinen Daten, wer hat das gebaut, welche Intention steht dahinter?
Ja, also zwei Sachen, bei Aurora weiß man, dass sie von mir kommt, also ich trete immer als Hybrid mit ihr auf, um genau dem vorzubeugen. Okay. Und zweitens ist es da, können wir zurückzirkeln zur kognitiven Dissonanz, ich versuche, also ich habe Sorgen, ich habe Ängste, ich habe Wut, ich habe Trauer, ich komme aus dem Schauspiel, ich ersetze mich gerade selbst, aber ich versuche diese Gefühle, gerade in dem Stadium, wo ich mich befinde, hinten anzustellen, um zu erforschen, was da noch ist. Weil sonst würde ich mich jeden Tag aufhalten. Ich kenne die Datenproblematik, ich kenne die moralischen Aspekte, aber ich nehme mich selber als Guinea Pig, um es nicht, und meine Community, aber die sind sehr transparent und die geben mir auch Feedback, auch hartes Feedback, um etwas zu lernen. Weil wenn ich jetzt mich nicht traue, in diesen Discomfort zu gehen und zu gucken, was passiert da eigentlich mit mir und der Gesellschaft, dann macht es jemand anderes, dann machen es große Firmen, die machen es sowieso, aber niemand stellt die richtigen Fragen. Und ich möchte, um die richtigen Fragen stellen zu können, eben durch diesen Prozess durch. Und ich weiß, dass er auf vielen Ebenen höchst problematisch ist. Mir gegenüber und allen anderen gegenüber.
Genau, das klingt nach einem sehr reflektierten Prozess. Wenn ich mir jetzt allerdings vorstelle, in Schulen, da werden dann vielleicht Schüler verpflichtet, dass sie ein bestimmtes System verwenden und die müssen dann mit so einem KI-System arbeiten. Also du hast ja Psychologie studiert.
Also Informatik.
Informatik, genau, mit Psychologie und Bildungswissenschaft. Wie siehst du das? An welchen Stellen kann KI tatsächlich in der Bildung helfen? Also wirklich was besser machen?
Das ist natürlich eine große Frage. Ich meine, Doris hatte vorhin schon ganz viele Beispiele gebracht. Und ich glaube, also es ist halt gerade... Sorry, das hat gerade den Geist aufgegeben.
Meins hier. Nimm meins. Meins ist grün.
Okay, ich nehme dieses hier. Ja, im Prinzip, es kann in ganz vielen Bereichen helfen, das tut es ja auch schon, es ist ja auch schon in der Schule und ich glaube, so wie wir es alle nutzen, können es eben auch Schülerinnen und Schüler nutzen, aber das Wichtige ist, dass die eben verstehen, in welchen Anwendungsfällen die KI sinnvoll genutzt werden kann und in welchen eben auch nicht und wir sehen, dass viele SchülerInnen das eben auch als Suchmaschine nutzen und es ist ja nicht unbedingt der richtige Anwendungscase, vor allem wenn eben das Fachwissen noch nicht vorhanden ist. Ich muss es ja einschätzen und beurteilen können, was da eben zurückkommt. Aber ganz grundsätzlich glaube ich, dass die KI ganz viel Positives bringen kann für den Bereich Bildung. Und ich glaube, da befinden wir uns gerade ganz am Anfang eines Lernprozesses und werden das in den nächsten Monaten oder eher Jahren gemeinsam rausfinden mit den Lehrkräften, mit den Schulbehörden und so weiter.
Ja, und vielleicht noch zur Ergänzung, es gibt ja nicht nur generative KI, es gibt ja auch semantische KI. Beim Thema Mathe fiel mir eben ein, weiß nicht, wer hier im Raum den Mathe-YouTuber Daniel Jung kennt, also der hat ja schon manchen Schüler, der mit Mathe Herbste Probleme hatte, zu seinem Schulabschluss geführt. Daniel Jung hat ein paar tausend Videos auf YouTube und der hat sich dann auch gesagt, so ähnlich wie dein Ansatz, Inken, Also bevor jetzt OpenAI oder irgendwer kommt und meinen ganzen Content, mein Lebenswerk aus YouTube absaugt und damit eine KI trainiert, trainiere ich selber eine. Der hat mit einem baden-württembergischen KI-Forscher sich zusammengesetzt und die haben eine semantische KI gebaut, die keine Lösungen vorgibt, aber die zu den exakten Stellen führt in den Daniel-Jung-Videos, wo erklärt wird, wie man, wie das Problem eigentlich wie es sich lösen lässt. Also es ist sozusagen die 20-Sekunden-Sequenz, in der das, wo es bei dir als Schüler hängt, erklärt wird. Und da gab es einen baden-württembergischen Schulversuch, wo man dann flankierend geschaut hat. Es haben dann unter Testbedingungen haben dann 11. Klasse und andere haben dann eben Prüfungen mithilfe dieses semantischen KI-Tools machen dürfen auf Abi-Niveau dann. Und es wurde parallel auch noch erforscht, ob das auch nachhaltig das Lernen ändert. Also ob dann diese Art, ich brauche mich jetzt nicht abzusuchen und werde dann vielleicht auf YouTube vom Algorithmus abgelenkt und finde dann irgendwelche anderen Sachen und statt zu lernen, hänge ich dann irgendwo oder kriege noch Werbung mit, komme ich passgenau zu diesen 20 Sekunden und kann sofort weiterarbeiten, ob das auch mit dem Hirn was macht. Und das hat wohl sehr, sehr gut funktioniert. Und das also war für mich auch so ein ganz erhellendes Beispiel, wo ich gedacht habe, okay, ja, also das ist im Grunde wie eine, das ist ein menschenkuratierter Inhalt. Das heißt, die Videosequenzen sind nicht KI-generiert. Die KI führt in dem Fall dann nur dazu, dass man exakt dahin kommt. Dann gibt es auch noch andere Ressourcen, wo dann die Mathe-Formeln erklärt werden. Und da ist einfach die KI ein super Tool und Werkzeug, weil einfach große Datenmengen überblickt werden und man da treffsicher was finden kann. Also das war so, es ist eins der richtig positiven Beispiele, wo ich sofort mir vorstellen konnte, dass das kann ganz vielen Menschen weiterhelfen, wenn sowas einfach an vielen Schulen offiziell zugänglich ist oder auch wenn die Schüler sich das einfach selber holen. Also das ist, soweit ich weiß, Open Source zugänglich. Ja. So, hier, wir haben noch ein paar wenige Minuten. Gibt es aus dem Publikum denn Fragen, die auf den Nägeln brennen oder zum Thema oder auch vielleicht auch Anmerkungen, Einwände, Veto, Entsetzen? KI und Bildung, neue Bildung, voll dafür, ganz pessimistisch. Ich habe zwischendurch dann nichts gesehen, was nach großer...
Ich kann nur einen Punkt...
Ja, gerne.
Ich kann vielleicht nur einen Punkt ergänzen auf die Frage, die du ganz am Anfang gestellt hast. Also wie kann man so Lehrer und Lehrerinnen auch motivieren, wie kann man die an das Thema heranführen, wenn sie nicht sonderlich digital affin sind? Dann gibt es eigentlich so... Einen ganz einfachen Lösungsweg, der greift nicht nur bei Lehrer und Lehrerinnen, sondern auch bei Schüler und Schülerinnen. Man muss etwas finden, was Spaß macht und auf das Lernziel hinführt. So, und was macht Spaß? Spaß macht es, neue Welten zu entdecken. Und eine Möglichkeit, dieses Thema für beide Gruppen mit mehr Spaß zu erfüllen, ist diese multimodale Erfahrung, dass ich auf Mal mit natürlicher Sprache ein Bild generieren kann und über das Bild diskutieren kann. Ich kann mit ganz einfacher Sprache jetzt Musik generieren. Das macht jungen wie älteren Menschen in der Regel sehr viel Spaß. Ich kann, das habe ich heute das allererste Mal gemacht, mit Luna habe ich ein Video generiert. Und ich finde das immer so einen ganz aufregenden Moment, wenn ich so ein neues Tool ausprobiere, man liest dann, oh Gott, was macht das alles so? Und dann hast du einen Videogenerator. Erstmalig, und ich habe dann eingegeben, die deutsche Fußballnationalmannschaft freut sich über den Schottlandsieg. Das Video ist so schlecht, dass es schon wieder gut ist. Aber es hat mir offensichtlich Spaß gemacht. Und das in die Lehre zu integrieren und zu sagen, so, das ist so einfach, ihr gebt das ein und dann habt ihr, und das ist bei Lehrern das zweite Argument, was zählt, ihr bekommt eine, das hatte Diana auch gesagt, Unterstützung. Ihr könnt jetzt, was weiß ich, ganz tolle Visualisierung eurer Lerninhalte erstellen. Ihr könnt Aufgabenzettel machen, ihr könnt Ideen generieren für den Unterricht. Und der Unterricht der Zukunft wird ein stärker projektorientierter Unterricht sein. Das führt zwangsläufig dazu, dass man multidisziplinäres Wissen einbringen muss. Da müssen dann eben die fachlichen Disziplinen mit an den Tisch. Das wird dann so ein Team Teaching sein, dass man dann mit mehreren Kollegen und Kolleginnen lehrt, sich an komplexe Aufgabenstellungen heranmacht, wo der Lösungsweg nicht eindeutig ist, wo man Mut haben muss zu experimentieren, das ist dann auch eine agile Vorgehensweise und dann sozusagen das geballte Wissen des Menschen und die maschinelle Intelligenz dann bestmöglich miteinander verbinden muss. Und das ist ein ganz neues Setting, sind auch ganz neue Rollen, aber das ist, ich hatte heute Morgen tatsächlich einen Workshop mit Lehrer und Lehrerin. So, und ich versuche dann immer, denen die Angst zu nehmen, und sagen, versucht es doch einfach. Und dann führe ich das vor und sage, so, ich tippe das jetzt ein und dann schreiben wir mal schnell einen schönen Aufsatz. Sind wir ganz schockiert. Ich sage, machen wir mal schnell einen Aufsatz zur Nachhaltigkeit und dann rattert ChatGPT ja immer schneller los und hatten wir eine super Gliederung. Wir sagen, nee, ist mir zu komplex, lass uns das ein bisschen zusammenfassen, weil auch so viele Missverständnisse in der Welt sind. Dann sagen die, ja, da haben wir so einen Handlungsleitfaden, da sollen dann die Prompts, die sollen alle der Reihe nach aufgeführt werden und das soll dokumentiert werden. Ganz ehrlich, das kann nicht klappen. Das schreiben nur Menschen in Handlungsleitfäden, die es nie ausprobiert haben. So, also da ist so viel Aufklärungsarbeit noch zu leisten, weil Menschen es nicht ausprobieren. Und wenn wir das, was Rege auch gesagt hat,
das schließt sehr schön
den Bogen, genau. Der erste Schritt, ne, der erste Schritt. Und da müssen wir so ein bisschen sie zu ihrem Glück zwingen manchmal.
Kann ich da noch einen Schlussgedanken für mich zumindest kurz noch nachfassen? Ich finde auch, was man dann merkt, wenn man die Leute dann allein lässt, dann machen die völlig unterschiedliche Sachen dann damit. Also wir haben im KI-Podcast in der ARD jeden Dienstag neue Folgen. Wir kriegen sehr viele Zuschriften, auch viel von Schülerinnen, sehr viel von Lehrern und so weiter. Ich habe neulich was gelesen von einer Schülerin, die meinte, was sie macht, ist, sie hat sich eine beste Freundin programmiert, über ChatGPT gepromptet, die immer so ein bisschen passiv-aggressiv ist und die ist aus Amerika und die bringt ihr Englisch bei. Und mit der redet sie Englisch und wenn sie dann sowas sagt wie, denke ich mir jetzt aus, the dogs was cute, dann sagt sie, oh yeah, I'm sure the dogs were cute, but you know it's actually the dogs were cute, you know. Und für sie ist das, wie sie das gerne möchte. Mich würde das vollkommen wahnsinnig machen, aber das ist, finde ich, auch so ein wichtiger Punkt. Man kann Leuten nicht genau vorgeben, wie sie das benutzen sollen, sondern die machen eh ihr eigenes Zeug damit und da müssen wir uns auch mit arrangieren, dass das sowieso passiert. Egal, ob man da jetzt Lehrpläne drum rumbaut oder nicht. Die Kids machen das, die Erwachsenen machen es immer mehr auch und da finde ich jetzt auch so Projekte wie das von Inken total wichtig und großartig für, weil man da eben überhaupt erst rausbekommt, wie Leute eigentlich damit umgehen und wie sie darauf reagieren und was man damit eigentlich alles machen kann. Also da ist so viel Kreativität auf einmal in diesem Space und das macht mich schon auch noch ganz glücklich ab und zu.
Also das positive Fazit, ich höre da schon wirklich den KI-Optimisten heraus, scheint zu sein, Hemmschwellen überwinden, machen lassen, ausprobieren, einfach mal machen. Und ich glaube, wir haben hier auch im Publikum und auf der Bühne auch genug Menschen sitzen, die jetzt rausgehen können als Multiplikatoren und Vormacher und Mitmacher, einfach selber mal mehr ausprobieren und wenn man sich über was freut und das gut findet, empfiehlt man sie auch weiter oder wenn man kritische Punkte findet, dann warnt man auch seine Leute davor und das ist dann so eine Art Schwarmintelligenz, die dann schon dazu führt, dass mehr oder weniger die kritische Menge der Menschen sich dann anfangen wird auszukennen. Ich danke ganz herzlich für dieses spannende Gespräch hier auf der Bühne und für die Aufmerksamkeit und auch für das interessierte Zuhören und ja, auf ein andermal auf dem nächsten Thema. Das Thema entwickelt sich dynamisch weiter. Ich bin sehr gespannt.
Danke.
Danke euch. Danke, danke. So, bevor ihr alle losstürmt, wir wollen noch mal ganz kurz rekapitulieren, was wir hier heute alles mitgenommen haben auf dieser Future Stage. Wir haben über die Zukunft der Demokratie diskutiert. Wir haben bei einem Live-Podcast gelernt, wie man eine Batteriezellenfabrik baut. Und wir haben Open-Source-Projektideen ausgezeichnet. Also hier ist heute so viel passiert an diesem Tag. Und natürlich haben wir jetzt Neues über die KI erfahren in der Bildung. Und jetzt möchte ich euch ganz herzlich einladen, und zwar zur Innovation Stage. Und zwar wird das Green Unicorn, die Green Unicorn Pitch Sieger und Siegerin gekürt. Also schnappt euch noch ein Getränk und kommt ans Wasser und applaudiert noch einmal für die Siegerin und Sieger. Vielen, vielen Dank für diesen Tag. Macht's gut und bis nächstes Jahr.